Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Heute hat das Goethe-Institut auf seiner Jahrespressekonferenz informiert über kulturelle Vermittlungsarbeit in Zeiten der globalen Kontroversen. Gleich hören wir Johannes Ebert, den Generalsekretär des Goethe-Instituts. Außerdem gehen wir übers Globale noch ein bisschen hinaus, zumindest der Möglichkeit nach. UFO-Fotografien, so vermeintlich sie auch sind, konfrontieren uns stets mit der Frage, was wäre, wenn da noch jemand wäre. Immer wieder tauchen solche Fotos auf. Grund für den Medienwissenschaftler Jörg Schröter, sich mit der Bildtradition der UFO-Fotografie zu beschäftigen. Und das Folkwang-Museum in Essen widmet sich der Malerei von Helen Frankenthaler. Das Goethe-Institut hat 158 Einrichtungen in 98 Ländern, rund 450 Millionen Euro Etat. Und entsprechend der derzeitigen Weltlage kann auch das Goethe-Institut natürlich nicht von Normalität sprechen. Die internationalen Verhärtungen bleiben nicht ohne Folgen für eine Vermittlungsarbeit, die Grenzen im Gastland ja respektieren muss, zugleich aber für Vielfalt und Freiheit eintreten will. Heute hat das Goethe-Institut Bilanz gezogen auf der Jahrespressekonferenz. Johannes Ebert ist der Generalsekretär. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wo denn die Arbeit außer in der Ukraine gerade besonders schwierig ist.
Also ich denke, es ist gut, dass Sie die Ukraine als erstes nehmen. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine machen wir natürlich sehr viele Angebote für die Kulturszene dort, aber auch für Geflüchtete aus der Ukraine. Aber wir stellen natürlich seit einigen Jahren weltweit eine Zunahme von illiberalen Kontexten fest, die durchaus die Zivilgesellschaft und die Kulturszene auf der Welt einschränken. Und da ist es natürlich wichtig, dass das Goethe-Institut mit Räumen, mit Freiräumen vor Ort ist und Programme machen kann, um diese Akteure zu stärken. Beispiele ist natürlich im Moment auch China, wo wegen des Lockdowns beispielsweise die Spracharbeit nur auf höchst geringem Niveau funktioniert, auf digitalen Ebenen, aber wo durchaus auch unser Raum 798 in Peking einen Freiraum darstellt, wo Künstler sich austauschen können. Es gibt andere Beispiele, wo einfach, wie soll ich das sagen, in den Gesellschaften starker Druck ausgeübt wird. Und umso wichtiger ist es, dass man hier Räume anbietet, aber auch Vernetzung mit Kulturschaffenden in Europa stärkt. Und ich glaube, da ist das Goethe-Institut im Moment wirklich sehr wichtig in diesen krisenhaften Zeiten.
Ja, Ihre Ziele, die klingen sehr gut. Vielfalt, Verständigung und Vertrauen, hat Ihre Präsidentin Carola Lenz heute gesagt. Dafür setzte sich das Goethe-Institut mit seinem weltweiten Netzwerk ein. Das ist natürlich, Sie haben es gerade angedeutet, in Zeiten international wachsender Spannungen nicht so leicht. Gerade sehen wir ja auch rund um die WM in Katar, dass auch der Wert Vielfalt keineswegs ein universeller ist, ein universell geteilter. Wie kommt man da zusammen? Welche Möglichkeiten haben Sie, ins Gespräch zu kommen, selbst wenn die Lage schwierig ist?
Also wir haben sehr viele Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen, weil wir in über 90 Ländern vor Ort sind. Das heißt, wir können wirklich und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wir können die Situation vor Ort analysieren. Ich glaube, was wichtig ist für die Kulturarbeit in diesen Zeiten, ist erstmal genau zuhören, wo sind die Herausforderungen für die Kulturszene, für die Zivilgesellschaft, aber auch gesellschaftlichen Fragen, die diskutiert werden müssen. Und auf Basis dieses Zuhörens muss man dann Projekte entwickeln, gemeinsam mit Partnern, die wichtige Fragen ansprechen. Sie haben das Thema Katar besprochen, wo man einfach sieht, wie Sport in diesem Falle instrumentalisiert wird. Aber man muss natürlich immer auch einen Blick auf die Kultur haben. Diese Art von Austausch ist langfristig angelegt. Das heißt, es gibt vielleicht tagespolitische Herausforderungen, wo man reagieren muss, aber es ist wichtig, dass man langfristig vor Ort ist, um dann auch große Fragestellungen anzusprechen, wie beispielsweise die Klimaveränderung, die uns alle betrifft, wie beispielsweise koloniale Fragen, postkoloniale Fragen, wie beispielsweise auch Fragen der Migration. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man sehr langfristig denkt und dass man mit den Instituten vor Ort in die Kulturszene eingebettet ist.
Langfristig arbeiten klingt plausibel, aber wie gehen Sie mit den kurzfristigen Frustrationen eigentlich um? Gibt es die im Goethe-Institut bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die Lage so ist, wie sie ist?
Wie soll ich das sagen? Kulturarbeit, Kulturdialog, Kulturaustausch ist herausfordernd. Und wir sehen diese Entwicklungen ja schon in den letzten Jahren, dass die Räume immer enger werden. Das heißt, unsere Kollegen versuchen sich darauf einzustellen. Wir haben aber in der Tat Fortbildungsseminare, Austauschseminare, wo Kolleginnen und Kollegen gerade aus illiberalen Kontexten zusammenkommen, diskutieren, wie sie ihre Programme aufstellen, wo man an rote Linien herangeht, ohne sie zu überschreiten. Man diskutiert ganz akute Fragen wie, was ist, wenn es schief geht und wir eine Telefonkette brauchen und Menschen in Sicherheit bringen müssen. Da haben wir in der Tat Fortbildungsseminare, in denen wir unsere Kolleginnen und Kollegen auf diese Situation vorbereiten. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ich stelle aber fest, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter der Goethe-Institute über die vielen Jahre eine besondere Fertigkeit erworben haben, mit solchen Situationen umzugehen. Aber Sie haben recht, es ist akuter geworden in den letzten Jahren und deswegen passen wir auch drauf, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen zu diesen Themen austauschen können, um dann vor Ort in angemessener Form auch heikle Themen aufzunehmen.
Sie haben die Ukraine erwähnt und die Arbeit, die Sie dort leisten, ja im Wesentlichen digital derzeit. Hat Ihnen Corona da auch ein bisschen geholfen, dass Sie den Digitalisierungsschub sozusagen jetzt bei der Ukraine schon gemacht hatten?
Wir haben ein sehr großes Goethe-Institut Kiew und es arbeitet in der Tat nicht mehr in Präsenz in unserem Haus in Kiew, sondern es arbeitet über Europa verstreut digital. Etwa die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist wieder in Kiew zurück, aber auch die Arbeit findet hauptsächlich digital statt. In der Tat, ich sage immer, das ist das einzige Positive von Corona ist, dass wir gelernt haben oder lernen mussten, mit digitalen Medien einen Austausch sicherzustellen, wobei der natürlich nicht das Persönliche ersetzen kann. Aber inzwischen gibt es ja auch viele persönliche Veranstaltungen, wo Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine auftreten. Wir haben da ja auch in Deutschland einige Plattformen geschaffen. Aber in der Tat, Corona hat uns in diesem Fall geholfen, uns als Institution auf Basis vieler digitaler Dinge, die wir schon geleistet hatten, uns weiterzuentwickeln.
Die Mittel sind Ihnen nicht gekürzt worden, obwohl es zunächst danach aussah. Sie kriegen sogar etwas mehr Geld, haben allerdings auch höhere Kosten wegen der Inflation natürlich und wegen des schlechten Eurokurs. Wenn Sie ins nächste Jahr schauen, wo sehen Sie die Herausforderungen?
Also was natürlich bleibt, ist, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine weitergeht. Das bleibt eine Herausforderung. Die Kultur- und Bildungsszene in der Ukraine hat nach 2014, also nach dem Maidan-Prozess, einen großen Beitrag dazu geleistet, die Ukraine zu modernisieren und auch in Richtung Europa auszurichten. Deswegen ist es ungeheuer wichtig, diese Unterstützung fortzusetzen. Ich glaube, auch wenn hoffentlich irgendwann mal dieser Krieg vorbei ist, dass die Kulturszene eine große Rolle für den Zusammenhalt der Gesellschaft spielen wird. Die Welt steht in vielen Krisen und die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und das Goethe-Instituts haben die Aufgabe, trotzdem Menschen zusammenzubringen, Kreativräume zu öffnen, Freiräume zu öffnen und auch deutsche Positionen im Ausland zu diskutieren. Das wird uns erhalten bleiben.
Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts über Austausch in schwierigen Zeiten. Helen Frankenthaler war eine der Malerinnen, die in New York die männlich dominierte Kunstszene revolutionierte. Das war Anfang der 60er Jahre. Zur gleichen Zeit änderten sich ihre großformatigen Bilder. Und diese Wandlung, die zeigt nun das Essener Folkwang-Museum in einer großen Einzelausstellung. Christiane Vielhaber war dort und hat Arbeiten auf Papier gesehen. Und zwar sehr große, Frau Vielhaber.
Ja, sie hat dann irgendwann mal beschlossen, das, was ich auf der Leinwand mache, kann ich eigentlich besser auf Papier. Und was ihre Erfindung war, sie war bei Pollock im Atelier, hat dann gesehen, wie der da so rumtröpfelt, gar nicht mehr den Pinsel benutzt. Und dann hat sie gesagt, das ist es eigentlich, aber das kann es nicht sein. Und das Schöne in dieser Ausstellung ist, dass man einen Film sieht, wie sie das gemeint hat, dass sich die Farbe in das Papier einsaugt oder in die Leinwand. Und dann können Sie sich ja vorstellen, ob Sie jetzt Bütten haben oder eine Leinwand, wenn Sie das Papier, die Farbe da drauf tun, dann kann die sich natürlich im Papier so auskräuseln, ne? Oder so wie so eine Verinseln, so loswandern, was auf der Leinwand nicht so gut geht.
Das hat sie quasi experimentell entwickelt, auch dieses Verfahren. Und das hat viele Künstlerinnen und Künstler anschließend auch beeinflusst, dass das so aufsaugt, dieses Soakstain-Paintings nannte sie das.
Ja, das ist ihre Erfindung und das ist schon schön, wenn man sie in diesem Film sieht. Überhaupt ist das, was nicht mit ihren Bildern zu tun hat in dieser Ausstellung, so aufschlussreich. Sie hören Martin Luther King, sie hören Bill Clinton, wie er sich von der Dingens reinwaschen will, sie hören Meredith Monk, sie hören Töne von der Mondlandung, dann haben sie im Hinterkopf, wie sie, in welcher Zeit sie aufgewachsen ist. Sie ist ja bei uns nicht so präsent. Das Kölner Museum Ludwig besitzt eine Arbeit, die jetzt auch in dieser Ausstellung zu sehen ist, aber die ist natürlich nicht ständig in dem Museum zu sehen, sondern eine Arbeit von dem Mann, mit dem sie lange Jahre verheiratet war, Robert Motherwell. Und dann ist das immer, dann war sie die Frau von oder sie war die Lebensgefährtin von Clement Greenberg, der damals in den 60er Jahren der wichtigste Kritiker war und der den abstrakten Expressionismus ganz groß gemacht hat und die New York School. Also da ist sie dann auch so ein bisschen, ich sag nicht hinterhergelaufen, aber ihre Leistung war natürlich, dass sie eine Methode gefunden hat, wie sie mit der Farbe umgeht.
Mhm. Die Töne, die Sie angesprochen haben, die sind in dem Film zu sehen oder tatsächlich dauerhaft in der Ausstellung?
Also dauerhaft,
wohin ich mich
da ist
bewege.
So ein langer Flur und ganz hinten links und ganz hinten rechts sieht man ein Foto von ihr. Der Film läuft in so einer kleinen Kabine, aber sie haben eigentlich immer so ein Soundteppich in dieser Ausstellung, wo sie denken, ach, das ist jetzt Jazz. Was ist denn das? Was ist denn das?
Aber das scheint zu funktionieren.
Also auf mich hat das wirklich Eindruck gemacht, damit man sich auch so ein bisschen einfinden kann. Denn die Ausstellung ist chronologisch gegliedert und am Anfang denkt man dann auch, naja, sie kam vom reinen Mädchenlyzeum. Sie war also, wenn man das so sagen darf, so ein bisschen naiv. Und dann kommt sie nach New York und dann wird sie da reingeworfen und was macht sie daraus? Und am Anfang dann so ein bisschen, dann sieht das so ein bisschen aus wie Braque und so ein bisschen Vasen wie Picasso. Und so.
Gebildet war sie. Sie kam aus einem guten Haushalt, ne?
Ja, allerdings. Der Vater war Richter, die geborene deutsche Mutter, also vom Feinsten und Park Avenue in New York. Also die hat nicht Not gelitten, aber durfte eben doch dann das studieren, was sie wollte. Und ja, aus ihr ist was geworden. Aber das ist heute so eine Ausstellung, diese Ausstellung von Helen Frankenthaler, die mir immer so vorkommt, als sei das, es ist eben keine Retrospektive, sondern sie heißt malerische Konstellation und das heißt Konstellation, die Farbe sucht sich selbst und sucht sich selbst die Form. Also da ist das, was die Minimalisten, was sie ja auch alles erlebt hat oder die konzeptuelle Kunst, da ist das dann so ein bisschen weg und dass man jetzt so tut, als sei das eine ganz große, sie wäre gestern 94 geworden, das muss man sich auch mal vorstellen. Also doch noch ganz drin in unserem 21. Jahrhundert, dass man jetzt so tut, ja, es ist eigentlich so eine Rehabilitation der Künstlerinnen aus dieser Zeit. Und dann kriegt das Ganze so ein bisschen Wokeness. Ich würde die Ausstellung viel lieber sehen als das, was sie ist. Nämlich eine ganz tolle Malerin, der was eingefallen ist, was nicht so bis ganz zum Schluss. Also so eine Idee, dass sich die Farbe den Weg selbst sucht, hält nicht unbedingt. Aber es sind tolle Bilder dabei.
Was hat sie am meisten beeindruckt?
Ein kleines weißes Bild, nein, ganz am Schluss und dann denkt man, und das ist natürlich sehr subjektiv, die letzten Bilder sind von 2002 und das ist ein riesiges Bild und das ist ganz schwarz und dann denken sie, der Tod steht vor der Tür, stand da gar nicht und wenn sie näher rangehen, dann sehen sie, das ist schwarz, das ist eben, das ist ganz viel dunkelblau und so, also dann ist es doch wieder eine Landschaft.
Christiane Vielhaber über Helen Frankenthaler im Folkwang-Museum, Dankeschön. Unbekannte Flugobjekte, die werden abgekürzt UFO genannt und auch wenn sie, das sagt ja der Name schon, eigentlich unbekannt sind, UFOs sind in unserem kollektiven Gedächtnis Untertassen, Raumschiffe, Flugzeuge fremder Welten aus der Tiefe des Weltraums. Deswegen lösen Fotos dieser UFOs regelmäßig Gefühle zwischen Panik und Euphorie aus und es ranken sich diverse Mythen darum. Die Fotos sind selten hoch aufgelöst, aber immer hoch aufgeladen und es gibt nicht wenige davon. Der Medienwissenschaftler Jens Schröter von der Universität Bonn hat sie sich angeschaut. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob die denn tatsächlich meist fliegende Untertassen zeigen.
Ja, also die sogenannten UFO-Fotos zeigen meistens Objekte, die scheibenförmig sind, oft Scheiben mit einer Art Aufsatz obendrauf oder Ausbuckelung obendrauf. Deswegen die Idee auch wie eine umgedrehte Untertasse. Es gibt aber auch Bilder, die eher kugelförmige oder zigarrenförmige Objekte zeigen sollen oder zeigen. In den letzten Jahren gab es seit 2014 die Diskussion um die sogenannten Tic-Tacs. Das sind Objekte, von denen es eigentlich keine besonders guten Fotos gibt, die eher aussehen wie ein Tic-Tac, wie jenes Erfrischungsminz-Bonbon in groß. Das hat auch in den letzten Jahren Zulauf gehabt. Aber die klassische Untertasse ist natürlich der Inbegriff dessen, was man unter einem UFO versteht.
Aber Sie haben es gerade schon angedeutet, das, was ein UFO-Foto wahrscheinlich auch ausmacht, ist, dass man nichts Genaues drauf erkennen kann, sonst wäre es ja kein Rätsel mehr.
Ja, die meisten UFO-Fotos leben von einer Ästhetik des Unscharfen und des Verschwommenen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass das den Authentizitätseffekt dieser Bilder erhöht, weil oft werden diese Bilder ja geschossen in unübersichtlichen Situationen. Viele Leute berichten, dass sie die Objekte während der Aufnahme gar nicht gesehen haben, sondern hinterher erst, also als es noch analoge Fotos waren, während der Entwicklung. Und oft wird auch beschrieben, dass diese Objekte sich sehr schnell und erratisch bewegen, sodass man nur verwischte Aufnahmen davon hätte bekommen können. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wie zum Beispiel das berühmte McRoberts-UFO-Foto von 1981, das an einem strahlend blauen Himmel eine relativ gut erkennbare metallene Scheibe zu zeigen scheint.
Das ist 1981. Wann geht es denn eigentlich überhaupt los mit diesen UFO-Bildern? Sie haben gesagt, zur Zeit der analogen Fotografie. Aber ist das schon im 19. Jahrhundert der Fall?
Dass wir den Begriff Flying Saucers, UFOs haben und dass wir das mit Raumschiffen außerirdischer Wesen in Verbindung bringen, ist wesentlich eine Erscheinung, die im 20. Jahrhundert nach 1945 auftaucht. Es gibt allerdings auch Berichte über merkwürdige Sichtungen und Himmelsphänomene, die weit zurückreichen. Also doch deutlich weiter als bis ins 19. Jahrhundert. Nur gibt es da natürlich noch keine Fotos. Es gibt aber auch Zeichnungen und Ähnliches, die zeugen sollen, dass es zu merkwürdigen Himmelserscheinungen gekommen sind. Die sind aber damals dann oft eher naheliegenderweise nicht mit Flugzeugen außerirdischer Wesen in Verbindung gebracht worden, sondern zum Beispiel mit irgendwelchen Arten von religiösen oder dämonischen Erscheinungen.
Jetzt haben wir schon festgestellt, dass es eine gewisse Typologie gibt, sowohl der Objekte, die da drauf zu sehen sind, als auch der Art, wie sie dargestellt sind, also oft verwischt oder nicht ganz genau zu erkennen oder in schneller Bewegung, eher sowas Wolkenhaftes. Das stellt natürlich die Frage danach, ob sich so eine Typologie entwickelt, weil die Bilder gemacht sind und man guckt, was gab es eigentlich vorher schon für UFO-Fotos oder ob es tatsächlich einfach die Situationen sind, in denen sie entstehen, die so ähnlich sind.
Naja, sagen wir es mal so, alle Objekte oder Dinge, die man am Himmel zu sehen glaubt und die man fotografiert und auf Fotos zu sehen glaubt, die diese charakteristische Form aufweisen oder aufzuweisen scheinen, werden natürlich schnell dann in diesem Diskurs als Fotos von UFOs bezeichnet. Also insofern hat sich da natürlich eine gewisse Art von Bilderschatz etabliert, der auch neue Erscheinungen am Himmel, insofern es tatsächlich solche Erscheinungen sind und nicht einfach plumpe Fälschungen, was häufig genug vorkommt, prägen.
Aber das heißt, wir wissen auch von vielen Fotos nicht genau, was sie eigentlich sind, unter welchen Umständen sie zustande gekommen sind. Das ist ein bisschen Teil des Spiels. Die unklare Herkunft ist genau wie die unklare Abbildung Wesen eines Bildes vom UFO?
Nicht unbedingt. Also bei vielen UFO-Fotos ist sehr genau bekannt, wer sie gemacht hat. Die Leute sind dann auch oft von sowohl Leuten, die zeigen wollen, dass es sich um Bilder außerirdischer Raumschiffe handelt, als auch von Leuten, die zeigen wollen, dass es sich um Täuschungen oder Fälschungen handelt, interviewt worden später. Es hat sich aber auch oft herausgestellt, dass die Leute sich in Widersprüche verwickeln oder offenkundig falsch erinnern an die Situation, unter der das Foto aufgenommen worden ist. Da gibt es einen berühmten Fall des Oregon Willamette Pass UFO-Foto von 1966, das lange sehr stark diskutiert war, weil es ein sehr ungewöhnliches UFO zu zeigen scheint, bis eben ein Irvin Weeder 1993 eine sehr detaillierte forensische Analyse von dem Bild gemacht hat und mit aufwendigen Nachstellungen der Aufnahmesituation und so weiter zeigen konnte, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein aus einem fahrenden Auto aufgenommenes Straßenschild handelt. Und die Erinnerung der Person, die behauptet, vor ihrem Sucher sei stehend auf einer Aussichtsplattform sozusagen plötzlich aus dem Nichts eine Scheibe aufgetaucht und wieder verschwunden, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsch ist.
Nun können wir nicht im Einzelnen klären, wie viel Prozent dieser Fotos möglicherweise tatsächliche Schnappschüsse von was auch immer sind und wie viele Fälschungen sind. Aber Sie können uns sicher erklären, warum das die Welt so fasziniert, dass jedes neue Foto, was auftaucht, in den, sagen wir mal, Boulevardmedien vor allen Dingen, aber doch auch im Rest der Medien durchaus auf einen fruchtbaren Boden fällt.
Natürlich ist es im Zeitalter der Luftfahrt und der Raumfahrt und dem aufkommenden Gedanken, der schon im 19. Jahrhundert aufkommt, dass wir vielleicht nicht die einzigen intelligenten Wesen im Weltall sind, weil man begreift, dass die Erde nur ein winziger Planet am Rande einer kleinen Galaxie ist. Dann gibt es so viel mehr Sterne und so viel mehr Planeten, wie man heute weiß. Und natürlich ist eine der Faszinationen, die von diesen Bildern ausgeht, die ungeheure Anmutung, das fremde Wesen unsere Erde besuchen und dass das eine der fundamentalen anthropologischen Fragen, wenn Sie so wollen, berührt, sind wir die einzigen Wesen? Das ist eine der Faszinationen, die davon ausgeht. Eine andere ist natürlich, dass man mit UFO-Fotos sehr gerne in diesen populären Diskursen, die damit befasst sind, versuchen kann, das offizielle Wissen, das über die Welt besteht, in Frage zu stellen. Das heißt, im populären Wissen können diese Fotos auch benutzt werden, so eine Art fließende Skepsis gegenüber dem, was als offizielles und unumstößliches Wissen in unserer Gesellschaft gilt, zu artikulieren.
UFO-Fotografie und Verschwörungstheorien. Der Medienwissenschaftler Jens Schröter über die Bildtradition der UFO-Fotografie. Die Kulturmeldung hat Doris Schäfer-Noske.
Das musikalische Thema von Twin Peaks ist das einer Kultserie aus den 90ern, zu der es dann auch einen Kinofilm gab. Filmemacher David Lynch hat mit dieser Serie viele in den Bann gezogen, was auch am kongenialen Soundtrack gelegen haben könnte. Das Werk von Angelo Badalamenti, der jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Für den Soundtrack zu Twin Peaks bekam er einen Grammy. Da hatte ihn David Lynch längst zum Stammkomponisten für seine Filme erkoren. Begonnen hat die Zusammenarbeit 1986, als Badalamenti als Stimmtrainer für Isabella Rossellini arbeitete, für den Titelsong zu Blue Velvet. Da wurde Lynch auf den Komponisten aufmerksam und bestellte bei ihm einen düsteren und bedrohlichen Soundtrack. Im Film Blue Velvet ist Angelo Badalamenti übrigens auch zu sehen, in der Barszene am Klavier. Im Plattenstudio arbeitete der Komponist mit Musikgrößen wie David Bowie und Michael Jackson zusammen, Paul McCartney und Marianne Faithfull. Und auch ein Pionier der elektronischen Musik ist gestorben. Manuel Götsching wurde 70 Jahre alt. Zu hören ist hier ein Ausschnitt aus seiner Improvisation E2 bis E4 von 1981, die auf nur zwei Synthesizer-Akkorden beruht. Ein Album, mit dem Manuel Götsching die Haus- und Technomusik der 90er Jahre vorwegnahm. Geboren in Berlin, gründete Götsching 1970 die Elektronik- und Krautrock-Formation Ashra-Tempel. Ihre innovativen Klänge haben später auch Pink Floyd oder David Bowie inspiriert. Wie überhaupt Manuel Götsching im Ausland viel größere Anerkennung genoss als in Deutschland. Die britische Tageszeitung The Guardian erklärte Götsching zum Beispiel wegen seiner Pionierleistung kurzerhand zum Godfather. Ihr Werk bildete die Vorlage zum Hollywood-Film Jenseits von Afrika. Jetzt kommen bisher ungelesene Briefe der Schriftstellerin Karen Blixen in Dänemark unter den Hammer. Laut Auktionshaus handelt es sich unter anderem um Briefe, die die Autorin an ihre Mutter geschrieben hat, aber auch an ihren geliebten Dennis Finch Hatton, sowie um Briefe, die sie von ihm bekommen hat. Liebhaber und Abenteurer Finch Hatton wird im Film von Robert Redford verkörpert. Musik spielt um und an Weihnachten ja traditionell eine wichtige Rolle. Und so hat Mariah Carey mit ihrem Weihnachtsklassiker All I Want for Christmas Is You im vierten Jahr in Folge Platz 1 der US-Single-Charts erreicht. Auch in Deutschland ist sie mit ihrem Hit wieder ganz oben, insgesamt zum 11. Mal in der 28-jährigen Geschichte ihres Lieds.
Tja, die Adventszeit. Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Die Einigung der EU mit Ungarn und die bundesweiten Razzien bei Klimaaktivisten sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.